bei Antenne Traumstadt. Hallo Hörer, hallo Hörerin, hallo kein anderer hier bei der 50. Traumstadt-Gazette. Ja, ich starte hier direkt ins Programm mit der Superbulle jagt den Ripper, Assassino sul Tevere, eine italienische Produktion aus dem Jahre 1979, bei der Bruno Corbucci Regie geführt hat. Ja, es ist auch gleichzeitig der 5. Beitrag der spritzigen Filmreihe von Bruno Corbucci, in der er Thomas Milian als Nico Giraldi auf die Menschen loslässt. Vor allem auf Verbrecher loslässt, denn das tut er hier natürlich auch. Und ich gehe mal in den Inhalt herein. Während eines Treffens korrupter Geschäftsleute fällt kurz der Strom aus. Zeit genug, um einen der Anwesenden zu töten. Doch wer von den Herrschaften hat diesen Mord verübt? Oder hat sich jemand Fremdes hereingeschlichen? Die Antwort soll Superbulle Giraldi liefern, der sich dafür in ein weiteres Abenteuer stürzt. Ja, hier hat man eigentlich alles, was man in den anderen Filmen auch hat, aber ich finde, man ist hier irgendwie so ein bisschen ausgeglichener unterwegs. Es gibt natürlich Albernheiten, unser Bombolo ist wieder dabei, der bekommt auch wieder fleißig eine Backpfeife nach der anderen um die Ohren geschlagen. Wir haben Nello Pazzafini hier, der darf auch kurz seine Nase ins Bild schieben. Und ja, der weibliche Part wird von Roberta Manfredi ausgefüllt, also durchaus bekannte Leute wieder am Start. Es ist so, dass, wie gesagt, hier ist der Humor halt ein bisschen reduziert, glücklicherweise, denn der ist nicht immer unbedingt das Aushängeschild dieser Reihe. Also er will es zwar sein, aber ich finde, bei mir ist das jetzt nicht immer unbedingt so, ja, kommt das nicht immer an, weil es manchmal halt sehr stark ins Quatschige geht. Das ist hier ein bisschen reduziert. Also hier würde ich sagen, ist der Action-Anteil doch ein bisschen deutlicher zu spüren. Es gibt Verfolgungsjagden, es gibt Prügeleien und krude Figuren, Gangster, Sprüche zwischen Gut und Böse. Aber es gibt natürlich auch den lustigen Milian hier in einer Disco-Party-Playback-Nummer, die gefühlt 5 Minuten zu lang war, in einem roten Paillettenanzug. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall wieder so ein Mittelding. Und ansonsten gibt es hier nicht viel Neues zu entdecken. Ne? Also das Setting ist wieder in Italien angelegt. Und es ist halt im Grunde keine große Abwechslung jetzt im Vergleich zu den anderen Filmen. Schräge Figuren, eigenwillige Verhöre, fliegende Fäuste. Der Superbulle jagt den Ripper, ist temporeich und auf jeden Fall kurzweilig. Eine nette Krimi-Action-Komödie. Ja, ich war in der Sowjetunion im Jahr 1955 und habe mir das Geheimnis zweier Ozeane angeguckt. Orki Okeanis Seidulum Leba. Regie hat hier Konstantin Pipinashvili geführt. Von Leningrad sticht das modernste U-Boot der Welt, die Pionier, in See, um 2 Schiffsunglücke zu untersuchen und um mögliche Überlebende zu bergen. Doch bevor es losgeht, wird ein Oberst des Militärs und der Captain der Pionier darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Feind ist hier Deutschland, wird allerdings nicht erwähnt, über die Mission Bescheid weiß und einen Spion eingeschleust hat. Der Captain lässt sich davon nicht abhalten und startet die Mission, um den Spion zu entlarven. Ja, Konstantin Pipashvili hat hier den gleichnamigen Roman aus dem Jahre 1939 von dem russischen Science-Fiction-Autoren Grigori Borisowitsch Adamov adaptiert. Im Roman ist es so, also ich habe den nicht gelesen, ich habe mich mal belesen darüber. Im Roman ist es so, dass es da ganz klar um die Japaner als Feind geht, während man das halt im Film hier verändert hat, ohne Erwähnung, aber wir lernen ja die beiden Spione kennen. Also wir haben hier einen Spion am Land und einen Spion an Bord dieses U-Boots und ja, also japanisch sehen die nicht aus. Okay, ja, wir haben hier auf jeden Fall ein recht anschauliches U-Boot-Abenteuer mit leichtem Science-Fiction-Einschlag. Also dieses U-Boot, das ist schon sehr modern und es ist halt ausgestattet wie ein Kriegsschiff, aber es hat halt auch eine wissenschaftliche Abteilung. Und man kann halt hier auch mit kleinen, ja, Unterwasserbooten quasi nochmal weiter starten. Also das Boot hat einiges an Feature zu bieten. Was hier etwas, ja, hölzern ist, oder vielleicht ist auch hölzern der falsche Ausdruck, aber die Darsteller wirken sehr steif. Wir haben natürlich auch immer so einen Hauch von politischer Propaganda, die hier mitschwimmt. Aber wenn wir uns mal im US-Kino umgucken oder auch in anderen Ländern, dann haben wir das ja immer irgendwie auch. Also vor allem, wenn es darum geht, Militär irgendwie zu glorifizieren. Ich glaube, da ist kein Land irgendwie besser oder schlechter oder wie auch immer gepolt. Was hier immer häufig auftaucht, man soll nicht prahlen. So, das wird mehrere Male thematisiert, ja, erwähnt. Ja, würde ich auch sagen, man sollte nicht prahlen. ja, das würde ich jetzt hier allerdings auch nicht zu irgendeiner Propaganda einsortieren. Wie auch immer, ja, die Darsteller sind halt sehr steif. Aber es gibt halt auch irgendwie ulkige Leute, wie hier unser Professor. Der wirkt halt so ein bisschen, ja, wie der typische verstreute Professor, der wissbegierig ist und sich nachher mit einem riesigen Kalamar anlegen darf. Das sieht sehr hübsch aus, wenn es denn dann halt auch mal rausgeht aus dem U-Boot. Diese ganze Unterwasserwelt, die ist jetzt, ja, das ist alles sehr düster gehalten. Über dem Bild hängt auch so ein Grünschimmer. Das hatte ich hier bei dem letzten sowjetischen Science-Fiction-Film auch. Ich weiß gerade gar nicht, wie er hieß. Aber ich glaube, das liegt halt einfach an dem Filmmaterial an der Lagerung vielleicht. Oder weil man halt auch einfach keine andere Option hatte, hier diese DVD zu erstellen. Es geht hier auch, oder ich habe hier auch die DDR-Kinofassung gesehen, die ist rund 40 Minuten kürzer als die russische TV-Fassung. Was da alles fehlt, weiß ich nicht. Ich vermute mal, es gab irgendwie so mitten im Film, gab es so einen kleinen Break, wo ich mir dachte, gut, irgendwie, da hat was gefehlt, da hat man wahrscheinlich da noch irgendwie so ein paar Minuten mehr reingebuttert und überall gab es wahrscheinlich noch Szenen, die man halt einfach gekappt hat, um den Film zu kürzen fürs Kino. Ich hatte hier durchaus so meinen Spaß. Nicht nur, wie gesagt, es wirkt halt alles so ein bisschen steif, aber im Grunde hat mir der Film doch ganz gut gefallen. Er ist sicherlich aus filmhistorischer Sicht interessanter als jetzt so als reinen Unterhaltungsfilm. Das funktioniert, ja. Es ist, wie gesagt, es ist Jules Verne ist hier definitiv mit drin. Kriegswahnsinn. Und so, ja, die ein oder andere Naivität, die man hier entdecken kann. Lustige Taucheranzüge. Ja, also auf jeden Fall ein Film für Leute, die keine Landesgrenzen im Kino kennen. Reeves, ein wahnsinniger Wissenschaftler, holt seinen Mandroid aus seiner Zeitmaschine heraus. Der Mandroid, halb Mensch, halb Maschine, hat ausgedient und soll vernichtet werden. Damit sich Herr Wissenschaftler seinen Weltherrschaftsplänen in Ruhe widmen kann. Doch sein Assistent Takada weigert sich, die Vernichtung des Mandroid auszuführen und verhilft ihm zur Flucht. Dabei wird Takada getötet, während der Mandroid in den Dschungel von Mexiko entkommen kann. Doch er schwört Rache, und diese will er mit Hilfe von einer Handvoll ungleicher Helden durchführen. Ja, wir bewegen uns hier im Film Destroyers, der im Original Eliminators heißt, eine US-Produktion aus dem Jahre 1986 ist, bei der Peter Manoogian Regie geführt hat. Ja, hier haben wir einen Film, bei dem ich immer sage, es gibt Filme, denen man nicht böse sein kann, egal was sie einem zeigen. Und ja, das ist so ein Film. Hier braucht man auf jeden Fall ein großes Herz für Experimente und Ausschweifungen. Das ist hier die Grundvoraussetzung. Und dann hat man mit dieser Empire-Produktion viel Spaß. Eine wirklich bunte Mischung aus Irrsinn wurde hier zusammengetackert und von Beginn an ist man in einer Fantasy-Science-Fiction-Abenteuerwelt im Dschungel von Mexiko. Man hat hier in Spanien gedreht, aber ja, das. Ich war jetzt persönlich noch nicht im Dschungel von Mexiko, aber ich würde das glauben, wenn man das hier sagt. Das Ganze hat einen ziemlichen Comic-Charakter und ja, der thront wirklich über allem, von der ersten bis zur letzten Sekunde quasi. Und mich hätte es jetzt auch nicht mehr gewundert, wenn auch das Phantom aus dem Gebüsch gesprungen wäre. Ist nicht passiert, aber dafür fliegen hier ganz viele andere Figuren aus dem Gebüsch. Und die füllen den Film mit sehr viel Unterhaltung. Ja, den Vortritt lasse ich mal einer Dame, die, ja, wenn sie so lange Haare hat wie hier, nochmal doppelt so schön ist. Jetzt wird man sich überlegen, wer könnte das sein? Man kennt sie als Tasha Yar aus Star Trek The Next Generation. Und man kennt sie auch aus Friedhof der Kuscheltiere. Die Rede ist von Denise Crosby. Ja, und Denise Crosby, die spielt hier eine Wissenschaftlerin. Und ja, die macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Die ist jetzt ja nicht unbedingt die talentierteste Schauspielerin, muss man sagen. Wobei man ihr auch oft so ein paar undankbare Rollen gegeben hat. Also bei Star Trek Next Generation ist sie ja nach der ersten Staffel schon raus. Da gab es ja irgendwie so, ja, irgendwie hat man ihren Charakter nicht so wirklich benutzt. Um das jetzt mal so ganz schnell zu kürzen hier. Hier als Nora Hunter kriegt sie ein bisschen mehr Spielraum. Und wie gesagt, sie macht halt auch rein optisch hier echt was her. Sie ist so wirklich so eine gute Mischung aus Wissenschaftlerin und spontaner Actionheldin. Das hat mir ganz gut gefallen. Wer auch eine gute Figur macht, wenn er nicht gerade mit seinem armseligen Gefährt unterwegs ist, ist Patrick Reynolds als Mandroid. Der hat tatsächlich ein richtig schönes Gesicht und wenn man ihn sich so anguckt mit seinem Anzug da, dann nimmt er auf jeden Fall definitiv die Borg vorweg. Und da wir uns ja hier im Jahr 1986 bewegen, nimmt er letztlich auch so ein bisschen den Robocop vorweg. Wobei dieser Film natürlich ganz klar auch an Terminator angelehnt ist und der war nun mal ein bisschen früher da. Ansonsten haben wir hier noch Andrew Prine als Abenteuerlusche Harry Fontana. Ja, der Charakter ist so ein bisschen quatschig gewesen und hat mich tatsächlich so ein bisschen genervt. Naja, ein bisschen bodenständiger ist da Conan Lee als Ninia Kuji, wenn man hier überhaupt irgendwie von Bodenständigkeit sprechen kann. Ja, also wir haben jetzt hier auf einmal noch so ein Class- und Zeit-Clash. Wie gesagt, wir haben hier eine Zeitmaschine und aus der kommen dann auch schon mal Höhlenmenschen und Römer und ein kleiner Roboter, der auf der Schulter von unserem Mandroid sitzt. Also das ist alles wirklich, es klingt noch viel bekloppter, als es letztlich ist. Oder sagen wir so, es ist alles wirklich bekloppt, aber es ist wirklich gut gemacht. Es ist wirklich nicht so ein Ding, wo man sich jetzt denkt so, ah, wie kacke ist das denn? Und nee, also das ist liebevoll, die Effekte sind doch sehr ordentlich gemacht und von unserem John Carl Buchler teilweise hier, der ist am Start und das sieht alles so, also ich denke mal, man hat hier wirklich das Budget gut eingesetzt, das Dschungelambiente macht Spaß, die ganze Ausstattung ist toll. Ja, es muss ja nicht immer ein Steinbruch oder eine Industrieanlage sein. Von daher war ich hier bei Destroyers tatsächlich ganz angetan. Der hat keine clevere Story, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsame Zutaten. Und so würde ich sagen, dass es sich hier um einen wertigen Quatsch handelt. Aktuell kann man den in einem schönen Mediabook von Wicked Vision sich holen und ins Regal stellen. Ugnuno per se. Das Gold von Sam Cooper. Ja, es fing italienisch an, es hört hier italienisch auf mit der deutsch-italienischen Koproduktion aus dem Jahre 1968, bei der Giorgio Capitani Regie geführt hat. Da der alte Sam Cooper nicht alleine imstande ist, das Gold aus seiner alten Mine zu schleppen, die er entdeckt hat, sucht er nach einem vertrauenswürdigen Partner. Diesen hofft er in Manolo gefunden zu haben, den er dafür zu sich ruft. Doch Manolo kommt nicht allein. Er hat einen Kerl dabei, den man der Blonde nennt. Cooper ist etwas unsicher und fragt Mason, einen alten Freund, ob er sie begleiten möchte. Gemeinsam ziehen die vier durch die Wüste, um in einem Gebirge die Goldader zu bergen. Es dauert nicht lange, bis sich erste Spannungen unter den Goldgräbern auftun. Gier, Misstrauen und Gewaltbereitschaft macht sich breit. Ja, Giorgio Capitani ist eher für Dramen und Komödien bekannt. Hier hat er einen Italo-Western gedreht. Ich glaube, es gab auch noch den einen oder anderen von ihm. Jedenfalls ist das hier ein wirklich herausragender Italo-Western aus dem Groß der Italo-Western. Wirklich sehr, sehr gut inszeniert von vorne bis hinten. Inhaltlich würde ich jetzt nicht sagen, dass hier große Innovationen aufploppen. Auf keinen Fall. Aber der Film hat wirklich in Sachen Form und Handwerk einiges zu bieten. Die Story und das Drehbuch stammen von Fernando Di Leo und Augusto Caminito, also auch zwei nicht unbeschriebene Blätter. Die Story, ja, ist wie gesagt nicht neu, aber es macht einfach Spaß. Also wir haben hier einen guten Handlungsaufbau, wir können all dem sehr gut folgen. Man nimmt sich Zeit, um die Charaktere einzuführen. Und die Charaktere haben es dann auch in sich. Also das Aushängeschild sind hier auch mal wieder die Darsteller. Wir haben Van Helflin als Sam Cooper. Wir haben Gilbert Roland als Mason. Wir haben den wunderbaren George Hilton als Manolo. Und den einzigartigen Klaus Kinski als der Blonde. Der darf hier teilweise auch mit einem Priestergewand rumrennen. Und in einer ganz kurzen Einstellung darf er sogar eine sehr stylische Sonnenbrille tragen. Nur ganz kurz, aber ja. Es hat auf jeden Fall nicht die Wirkung verfehlt, aber Herr Kinski ist ja auch die Definition von Wirkung. Ja, das Spiel zwischen den Herren ist auf jeden Fall sehr gelungen und sorgt immer wieder für Spannung. Also da ist sich, man sieht förmlich hier ein Misstrauen in den Gesichtern den anderen gegenüber und eigentlich, ja, würden sie sich wahrscheinlich alle lieber früher als später den Hals umdrehen, um an dieses Gold zu kommen. Die Gier ist hier ganz klar im Vordergrund und ja, es geht natürlich auch um Vertrauen. Aber über all dem hängt hier wirklich die Form. Bereits vom Anfang an hat man es hier mit sandigen, steinigen Landschaften zu tun. Wir sind mal wieder in Almeria, aber es ist hier teilweise wirklich auch finster. Es regnet. Es ist so ein bisschen trocken und ausgedörrt. Hin und wieder kommt man an skelettierten Tieren vorbei. Das sieht wirklich sehr schön aus. Also man hat so ein bisschen tatsächlich auch so was Geisterhaftes. Wir haben hier ständig Wind und ja, es ist fast unheimlich. Unheimlich geisterhaft. Die Kamera hat hier Sergio Dufizi gemacht. Das ist der Kameramann von Cannibal Holocaust zum Beispiel. Also durchaus jemand, der mir auf jeden Fall auch schon mal sehr schön begegnet ist. Denn Cannibal Holocaust ist, auch wenn er ein harter Magenwühler ist, halt auch ein wirklich sehr, sehr schön fotografierter Film. Da kann man gar nicht streiten drüber. Ansonsten gibt es hier überall eine große Detailverliebtheit und ein absolutes Gespür für Ausstattung. Also selbst ein Topf in der Höhle, der einfach nur rumsteht, ist hier einfach wunderschön fotografiert. Also ich habe wirklich das Gefühl, als hätte Capitani sich so gedacht, so ich zeige euch alles, und wenn es noch so trivial ist, aber ich zeige es euch so, dass ihr es lieben werdet. Also zumindest hat das bei mir funktioniert. Aber ich lasse mich auch von Filmen recht schnell anstecken und verliere dann mein Herz bei solchen Kleinigkeiten auch. Ich kann mich daran ergötzen. Also man braucht jetzt nicht immer mit der größten Handlung um die Ecke kommen. Im Gegenteil, da kann man sich auf andere Dinge mal konzentrieren, die so dazwischen stattfinden. Musikalisch hebt sich der Film etwas ab. Wir haben hier einen Score von Carlo Rossicelli. Den kennen wir zum Beispiel aus oder von Blutige Seide oder Die toten Augen des Dr. Dracula. Beides Filme von Mario Bava. Und der hat hier eher so diese Krimi-Abenteuerklänge mit reingewurstet, was ich sehr schön fand. Aber natürlich jetzt in Verbindung zu einem Italo-Western so ein bisschen fremdartig wirkt. Wobei, fremdartig würde ich nicht sagen. Das klingt zu sehr nach Kontrast, denn eigentlich passt das sogar sehr gut. Es ist halt nur einfach ungewöhnlich. Ja, wie gesagt, der Film setzt sich in allem irgendwie deutlich von der Masse an Italo-Western ab. Er hat hier sehr dichte Bilder, ist spannend inszeniert und ja, ich würde sagen, dieser Film würde auf jeden Fall in einer Liste von 20 Italo-Western auftauchen, die ich erstellen würde. Von daher würde ich sagen, holt euch das Gold von Sam Cooper, wenn ihr es findet. Der Film ist tatsächlich nicht mehr ganz so einfach zu bekommen. Aber ich hoffe, dass dieser Film in nicht allzu langer Zeit nochmal in schön aufgelegt wird. Ich habe hier eine alte DVD aus dem Hause Koch. Die hat auch schon bestimmt 15 Jahre auf dem Buckel. Aber ja, die sah schon ganz gut aus. Ich denke mal, vielleicht kommt von denen halt einfach mal eine Neuauflage in HD. Das wäre sehr schön, weil das ist wirklich ein toller Film. Ja, das war es hier für heute in einer etwas kürzeren Gazette. Aber demnächst gibt es auch wieder eine längere Gazette, wenn ich hier mit einem meiner Kollegen sitze. Und nächste Woche gibt es
The Beast, The Beast, The Beast from 20,000 Fathoms.
Das war's. Mein Name ist Björn Candidus. Bis dann.